Diese Predigtreihe, in der wir uns befinden, wurde schon vor vielen Wochen geplant. Und als ich jetzt hier unten saß und dachte, wie krass, heute waren plötzlich ganz viele Dinge, die genau in unser Thema reinpassen. Denn es heißt großzügiger Leben aus der Kraft Gottes. Wir befinden uns jetzt im vierten Teil der Predigtreihe und nein, diese Predigt ist heute nicht der Auftakt zu einer Spendenaktion am Ende des Gottesdienstes. Es könnte fast so sein. Aber natürlich seid ihr aufgerufen, auch euer Herz an der Stelle weich zu machen. Und nein, die Gemeinde ist auch nicht in finanzieller Not. Und um Finanzen wird es erst am 9. März in der Gemeindeversammlung gehen. Ihr Lieben, Silke hat es gerade schon gesagt mit ihrem Dank an euch. Wir haben hier nach Weihnachten gestanden und sehr bewegt euch gesagt, was zusammengekommen ist, als wir von Madagaskar gesammelt haben. 13.000 Euro jetzt gerundet. Und in den letzten Jahren gab es Situationen, wo es hieß in Simbabwe, wir brauchen Geld für die Aktion und für die Aktion. Damals wurde ein Brunnen gebaut. In Lesotho ging dann ein Auto kaputt, Solaranlagen. Und ihr habt immer gerne und großzügig gegeben. Danke dafür. Ihr seid überaus großzügig. Gut, dann könnte ich jetzt Halleluja, Danke und Amen sagen und dann gehen wir in einen anderen Teil über. Aber wenn wir darüber nachdenken wollen, wie unsere Nachfolge dem noch immer mehr entsprechen kann, wie Jesus ist, denn wir haben nachgedacht darüber, wie können wir liebevoller leben aus der Kraft Gottes, barmherziger und mutiger. Und deswegen wollen wir heute gemeinsam darüber nachdenken, wie kann Großzügigkeit sich in unserem Leben entfalten. Großzügigkeit als ein Lebensstil, der Nachfolger Jesu auszeichnet. Ich weiß nicht, wie das euch ist. Bei euch ist, bei Großzügigkeit fallen mir sofort Menschen ein. Und ich habe gedacht an Menschen, die mir in meiner Jugendzeit begegnet sind. Dazu müsst ihr wissen, ich bin in einer nicht-christlichen Familie aufgewachsen und bin dann so über das Zeltlager, das fand noch früher an einem anderen Ort statt, aber ich habe heute gerade festgestellt, das ist 50 Jahre her, dass ich selber im Zeltlager war, was für eine Segensspur es ist. Und dann bin ich in die Gemeinde so ein bisschen mit hineingekommen, noch sehr vorsichtig. Und mit 14 Jahren kam man dann in den Jugendkreis. Unser Jugendkreis ging von 14 bis, da waren dann schon welche, die waren 20. Also das war aus der Sicht einer 14-Jährigen so eine Männer wie Michael oder Andreas Terschüren, die haben schon studiert, da waren Welten dazwischen. Aber was wir alle gut konnten, wir konnten alle gut essen. Und wir waren als Jugendkreis ganz viel miteinander unterwegs. Nicht nur am Freitag, sondern auch am Samstag und am Sonntag. Und da fielen wir im wahrsten Sinne, wir fielen ein bei Familie Schalow. Bei Gila und Willard Schalow, das sind die Eltern von Doris Terschüren. Wir kamen oft unangemeldet. Wir kamen eigentlich immer unangemeldet. Und sie hatten eine 2,5-Zimmer-Wohnung. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Sie haben die Türen jedes Mal weit aufgemacht. Und woran ich mich eben am besten erinnere, sie haben alles jedes Mal rausgeräumt, was sie an Esssachen hatten. Es wurde alles aufgeschnitten, ausgepackt. Die Gila verschwand im Keller und holte Aufbackbrote hoch. Und wir haben immer alles bis auf den letzten Krümel verzehrt. Es war unglaublich. Ich kam aus einer ganz sparsamen Familie. Meine Eltern waren beide Arbeiter. Und das war etwas, das kannte ich so nicht. Dass jemand immer wieder sein Haus so öffnete und sie waren durchdrungen von der Liebe Gottes. Und ich habe mit meinen 14 Jahren, ich hatte noch keine Entscheidung für Jesus getroffen, aber etwas gespürt, was in mir eine Sehnsucht geweckt hat. Diese Art, sich zu verschenken und Liebe geht nun mal durch den Magen, so war das. Das war der Türöffner, dass ich einige Jahre später mein Leben Jesus geben konnte. Es ist unglaublich, was Großzügigkeit bewirken kann. Und deswegen möchte ich mit euch darüber nachdenken. Für mich war es ein totaler Gegensatz, weil diese Sparsamkeit meiner Familie und diese Großzügigkeit, das war ein Gegensatz. Und ich merke heute noch, wie Prägungen aus dieser Zeit nach mir greifen, wenn es um finanzielle Dinge geht. Und ich weiß nicht, durch was du geprägt bist. Wenn es vielleicht heute nur dazu da ist, dass ihr nach dieser Predigt einmal dem nachspürt, durch was seid ihr eigentlich geprägt worden in Bezug auf Großzügigkeit oder auch Sparsamkeit? Und vielleicht möchte Gott da heute etwas weiten in eurem Herz. Was ist Großzügigkeit? Also heutzutage befragt man ja dann Wikipedia. Und Wikipedia schreibt: Großzügigkeit besteht darin, ohne Verpflichtung oder Zwang anderen Leistungen oder Werte in einem Umfang zukommen zu lassen, die über das normale Maß und das üblicherweise zu erwartende hinausgehen. Habt ihr gerade gehört, was Wynn vorgelesen hat? Über Jesus. Jesus, der Sohn Gottes, dem die Engel dienten, der in der Herrlichkeit beim Vater war, in der allerengsten Gemeinschaft. Er ist Mensch geworden, ohne Zwang. Er hat uns eine Leistung zukommen lassen, so wie Wikipedia sagt, die niemals zu erwarten war und die über das Übliche zu Erwartende nicht nur hinausgehen. Unvorstellbar. Jesus hat sich, in anderen Texten heißt es, entäußert. Er hielt es nicht für einen Raub, daran festzuhalten, sondern hat es losgelassen. Aus Großzügigkeit für uns. Er hat sich klein gemacht, arm gemacht, schwach gemacht. Er hat gedient und er hat geliebt. Und er hat sich am Kreuz hingegeben für uns, damit wir frei sind, damit wir leben können, damit wir wieder in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zurückkommen können. Das ist die vollkommenste Großzügigkeit, die man sich vorstellen kann. Die kann einen sprachlos machen. Und Jesus möchte, dass wir das in der Welt widerspiegeln. Und Paulus sagt es ja auch bei euch, er hat sie ganz toll gelobt, so macht man das ja. Erst gute Sachen sagen und dann kommt man an den Punkt, wo er sagt, und hier wäre es ganz schön, wenn ihr auch noch ein wenig dran arbeitet. Weil Paulus genau diese gleiche Sehnsucht hat. Wir sollen ihn widerspiegeln. Unser Vorbild Jesus. Das ist Nachfolge. Das ist Jüngersein. Zu sagen, ich setze mich dem aus. Ich möchte Jesus mit meinem Leben widerspiegeln. Dazu sehe ich auf Jesus, wie er gedient hat, wie er geliebt hat. Jesus hat den Menschen zugehört. Er hat sich Zeit genommen. Jesus hat nicht einmal am Tag Sprechstundenzeiten herausgegeben, sondern oft musste Jesus, weil er wahrscheinlich dann auch erschöpft war, er war ganz Mensch auch, obwohl er Gottes Sohn war, dass er manchmal fliehen musste ans andere Ufer, weil er sich komplett ausgegossen hat für die Menschen. Er hat sich verschenkt. Er hat Gemeinschaft gelebt und ich stelle mir vor, viele von euch haben inzwischen diese Serie The Chosen gesehen und da lebt man einen Jesus, der mit den Leuten lacht und weint und isst. Jesus hat mit den Menschen gelebt und er hat ausgeteilt von dem, was er vom Vater empfangen hat. Was für eine Großzügigkeit. Und die Großzügigkeit ist auch das Wesen des himmlischen Vaters. Gott, der Vater aller Großzügigkeit. Ich will es gar nicht ausmalen, aber mit seinem allerersten Wort der Schöpfung hat er großartig, unvorstellbar großzügig diese Welt geschaffen. Tausende von Farben, Formen, Pflanzen und Tieren. Und ihr Lieben, ich habe ja gerade gesagt, ich esse gerne, man sieht es, wie großzügig von Gott, dass er daran gedacht hat, dass er unserer Zunge 5 5 Geschmacksrezeptoren gegeben hat. Ich kann auf meiner Zunge süß und salzig und bitter und Umami, sagt man ja auch, das Herzhafte, das kann ich alles schmecken. Gott hätte für die Ernährung unserer Körper das gar nicht machen müssen. Wie großzügig, dass jedes Mal, wenn ich esse, ich auch genießen darf. Kleiner Funfact, ja. Dieser großzügige Gott. Und er gibt uns sein Allerliebstes, seinen Sohn. Er gibt ihn freiwillig. Diese Großzügigkeit müsste doch in mir sofort auslösen, sagen, ja, Jesus, das will ich auch. Aber es gibt einen Widerstand in uns. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, das haben meine Kinder geliebt. Ihr wisst ja, ich muss ja immer was von meiner Familie mitbringen. Dafür, dass wir es so oft gelesen haben, sieht es noch gut aus. Das Buch heißt nämlich Klar, dass Mama Ole lieber hat. Wir haben ja einen Ole und eine Rebecca. Und Ole beschreibt, und hier beschreibt das Mädchen drin, warum es ja klar ist, dass Mama den kleinen Bruder Ole viel lieber hat und zählt alles auf und es gipfelt in der Erkenntnis. Und außerdem kriegt Ole immer mehr Nachtisch. Auch wenn Mama sagt, es ist gleich, er kann sehen, was gleich ist. Der Gag an diesem Buch ist, dass man es umdrehen konnte. Leider stand auf der Seite nicht Rebecca, sondern Anna. Und dann erzählt Anna aus ihrer Sicht, dass nämlich Mama ja, da erzählt Ole, dass Mama Anna lieber hat und gipfelt dann auch in der Erkenntnis. Und außerdem weiß man es ganz genau, weil Anna ja viel mehr Nachtisch kriegt, obwohl Mama sagt, es ist gleich. Aber man kann ja sehen, was gleich ist. Das sagen die Kinder so. Es reicht nicht. Ich glaube, dass das etwas beschreibt, was auf einer anderen Ebene auch in unseren Herzen ist. Diese Angst, zu kurz zu kommen. Meine Angst, nicht zu genug zu bekommen. Wir alle würden sofort sagen, ja, wir stimmen dem zu. Gott ist unser Versorger. Ja, würdet ihr mir auch zustimmen? Gott ist ein toller Versorger. Wunderbar. Aber wenn ich das wirklich immer glauben würde, dann würde ich doch viel großzügiger mit meinem Geld und mit meiner Zeit umgehen. Zumindest mein Handeln offenbart oft schmerzlich meinen Unglauben an der Stelle. Großzügigkeit ist eindeutig ein Charakterzug Gottes. Und trotzdem fallen wir dieser Lebenslüge immer wieder zum Opfer. Vielleicht hat Gott dir doch etwas vorenthalten. Ich glaube, letzte Woche war gerade die Rede von Adam und Eva. Das ist auch die Lebenslüge am Anfang. Gott stellt ihnen alles zur Verfügung in diesem wunderbaren Garten Eden. Aber ob das wirklich ausreicht, da gibt es ja diesen einen Baum. Und letztendlich führt dieser Unglaube, der Glaube dieser Lebenslüge, es reicht eben doch nicht, was Gott mir geschenkt hat, dass sie dann vom Baum der Erkenntnis essen. Es ist ein Stolperstein von Anfang an. Und ich möchte an noch einer zweiten Stelle anknüpfen, die Frank letzte Mal erzählt hat. Er hat nämlich letzte Mal Lukas 15 erwähnt. Das ist da die wunderbare Erzählung, dass der verlorene Sohn wiederkommt und dieser barmherzige Vater, wir haben über Barmherzigkeit geredet, mit offenen Armen den Sohn empfängt, ihm sogar entgegenläuft, als ein würdiger Herr es anlüpft und läuft. Ende der Geschichte. Nee, da gibt es ja noch einen zweiten Sohn. Und dieser zweite Sohn, der hat nämlich ein ähnliches Problem. Nach der Versöhnung von Vater und Sohn folgt nämlich ein Gespräch zwischen dem Vater und dem Sohn, der zu Hause geblieben ist. Lukas 15. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu: Komm und freu dich doch mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter: All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten? In der Reaktion dieses älteren Sohnes steckt doch genau diese tiefe Angst, zu kurz zu kommen. Er hatte alles, doch für ihn fühlte es sich an, als sei es nicht genug. In der Antwort des Vaters sehen wir, wie der Vater versucht, ihm die Augen zu öffnen für den Reichtum, der eigentlich da ist. Sein Vater redete zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Weil er sich so an diese Lüge klammert, ist er blind für die zwei Schätze, die es eigentlich gibt. Der eine Schatz war, dass er das Vorrecht hatte, ständig in der Gegenwart des Vaters zu leben. Er war doch immer bei ihm, er hatte ständig Zugang. Und der andere Schatz war, er hatte Zugriff auf alles, was dem Vater gehörte. Es war nicht der Vater, der ihm die Ziege oder irgendein Reichtum vorenthalten hat, sondern der Sohn selbst, der es nicht in Anspruch nahm. Das bin ich. Auch ich denke manchmal, da ist nicht genug. Und Gott sagt: Sieh doch, mein liebes Kind, du hast jederzeit Zugang zu mir, ich bin für dich da. Und mein Reichtum, meine Vollmacht, all das steht dir zur Verfügung. Und es ist nicht er, der mir etwas vorenthält, sondern ich selber nehme es nicht in Anspruch. Wir verpassen diesen himmlischen Reichtum so oft. Und deshalb brauche ich diese Erinnerung, zu wissen, ich bin ein Erbe. Ich habe Zugang zu meinem himmlischen Vater. Denn entscheidend für unsere Großzügigkeit ist die Frage, wie gefestigt ist meine Identität, worin ist sie gegründet? Worin liegt denn mein Selbstwert, mein geliebt und angenommen fühlen, meine Sicherheit? Denn das entscheidet darüber, wie freigebig ich sein kann. Wenn ich von Angst, Mangel, Sorgen getrieben bin, dann kann ich auch nicht großzügig weitergeben. Dann muss ich für mich sorgen. Die tiefe Gewissheit, von Gott geliebt, angenommen, erlöst zu sein, gewiss zu sein, dass ich ein Kind Gottes bin, das als absoluten Grundpfeiler zu haben, wenn dieses Fundament stimmt, dann wird Großzügigkeit fließen können. Gott möchte dein Selbstbild und dein Gottesbild bestimmen. Er möchte die Quelle deines Lebens sein, von welcher Liebe, Annahme, Sicherheit, Selbstwert zuerst in dein Herz fließen, sodass du auch davon abgeben kannst. Und er möchte, dass du all diese Reichtümer, die er eigentlich in dich hineingibt, nicht für dich behältst, sondern großzügig und, wenn es geht, vorbehaltslos weitergibt. Ich glaube, in unserer Predigtreihe müssen wir immer wieder betonen, dass es niemals um Druck geht. Gott ist keiner, der Druck ausübt. Jetzt sei mal mutig, haben wir gehört. Steig in die Schubkarre, war das. Sei aber jetzt heute mal barmherzig und liebevoller schon gleich. Wir sagen das ja nicht so, aber trotzdem bleibt ja manchmal so ein Gefühl von Druck. Oh, das ist eine endlose Liste, die ich alle machen muss als Nachfolger Jesu, und das klingt super anstrengend. Der liebevolle Vater geht einen Weg mit dir und er sagt: Das möchte ich nur, dass du es freiwillig tust und ohne Zwang. So wie Jesus selbst ohne Druck und ohne Zwang gegangen ist. Da gab es keinen Befehl des Vaters. Ich lese euch einen Abschnitt Im 2. Korintherbrief finden wir einige Gedanken von Paulus zum Thema Geben. Und da geht es eigentlich wirklich ursprünglich um eine Sammlung für die verarmte Gemeinde in Jerusalem. Und Korinth muss anscheinend ein bisschen bewegt werden. Da werden ihm andere Beispiele. Aber es ist ein Abschnitt, in dem wir finden wir viele Gedanken zum Thema Geben. Ich möchte euch einen kurzen Abschnitt aus dem Korintherbrief Kapitel 9 lesen, die Verse 6 bis 8. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit, wie Christen geben sollen. Ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr jetzt zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Überschüttet, hört ihr das? Er will uns mit Gutem überschütten. Und er sagt, mein liebes Kind, lass dich doch erweichen, das weiterzugeben, freiwillig. Wie kann ich diese Großzügigkeit nun leben? Lass mich da noch ein paar Gedanken zu machen. Wenn ich leben will wie Jesus, dann sehe ich, was hat Jesus getan? Jesus hat Beziehung gelebt. Jesus hat sein Leben großzügig geteilt. Großzügig leben im Sinne von Jesus heißt, was dient dem anderen? Jesus sagt von sich selber, ich bin gekommen, um zu dienen und nicht, um mich bedienen zu lassen. Das heißt, Großzügigkeit pocht auch nicht immer zuerst auf mein Recht, was ich brauche, was ich erwarte. Ihr wisst, ich rede so viel und so gern über Willkommenskultur. Großzügigkeit ist ein wesentliches Kennzeichen einer Willkommenskultur. Sie verändert nämlich meine Fragestellung. Aus der Fragestellung, was brauche ich, um mich wohlzufühlen, wird in einer großzügigen Gemeinde eins, was dient dir? Was brauchst du, damit du wachsen kannst und deinen Weg zu Jesus erstmals gehen kannst oder weitergehen kannst? Könnt ihr euch vorstellen, viele von uns haben angestammte Plätze, ich ertappe mich auch dabei. Und Gäste kommen oft relativ spät und oft ist es so, dass sie noch ein bisschen rumirren. Wie großzügig sind wir, immer zu sagen, er muss nicht da hinten rumirren. Möchtest du dich hier hinsetzen? Das ist ein Satz, der fällt uns oft nicht ein. Sagen wir, na natürlich, jederzeit gerne, aber wir sagen ihn einfach nicht. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber ich bewundere immer diese disziplinierte lange Schlange an der wunderbaren Kaffeemaschine. Wäre es großzügig, einem Gast den Vortritt zu lassen? Großzügig sein kann ich auch ohne verordnetes Willkommensessen. Menschen in die Gemeinschaft mit hineinnehmen, meine Tür aufmachen, Beziehung leben, abgeben. Es kommt nicht in erster Linie darauf an, was ich in die Gemeindekasse hineinlege. Das ist auch gut und wir danken euch und der ein oder andere spürt, vielleicht kann ich da auch noch mal über Dinge nachdenken. Aber wir sind mit so vielem Gutem überschüttet. Was ist das, was du teilen kannst? Ich habe euch ein Beispiel erzählt, wo ich 14 Jahre alt her ist und ich kann kaum so lange zurückrechnen, wie viele Jahre das schon her ist. Aber ich kann euch erzählen, was ich gerade vor kurzem, im November erlebt habe. Doris ist geprägt worden von ihren Eltern in einer Liebe zu Gastfreundschaft und der offenen Tür. Doris weiß übrigens, dass ich das alles erzähle. Sie wird die Predigt nachhören, die ist heute nicht da. Aber Doris liebt es, Geburtstag zu feiern. Jeder, der zu Doris zum Geburtstag geht, weiß, wir werden nicht nur gut essen, wir müssen auch mindestens einmal spielen. Da hat man nicht immer Lust zu, aber das ist egal. Doris liebt es. Und wir singen auch immer Lobpreislieder und beten dann miteinander. Aber wisst ihr, was Doris liebt? Zu jedem Geburtstag lädt sie mindestens ein oder zwei Kolleginnen ein. Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So auch im November. Und dann muss die dann auch gleich mitspielen und alle sind in Action und alle wären ganz eifrig und guckte dann so. Und dann kam dieser Moment, dass ein paar Lobpreislieder gesungen wurden. Und ich saß so, dass ich diese Frau beobachtet habe. Und man ist dann immer so zerrissen. Oh, hoffentlich ist der das nicht unangenehm. Und wir sangen das erste Lied und die Frau stand auf und ging raus. Da habe ich gedacht, ja, genau so ist es eben. Ich habe Doris ein paar Tage später getroffen. Wir treffen uns jeden Mittwoch zum Gebet. Und Doris sagt, ich spiele dir jetzt eine Sprachnachricht vor. Es war eine Sprachnachricht dieser Kollegin, die sagte, Doris, ich muss es dir mit meinen Worten sagen, ich habe so eine Aufnahme und so eine Gastfreundschaft noch nie erlebt. Vielleicht, Doris, hast du gemerkt, dass ich bei dem Singen rausgegangen bin. Und dann sagte die Frau in der Sprachnachricht, ich bin in die Küche gegangen, weil ich weinen musste, weil es mich so berührt hat, ich habe gespürt, hier ist etwas, was ich schon lange suche. Was war's? War es ein Alpha-Kurs? War es eine Predigt? Es war ein offenes Haus mit Lachen und Spielen und einfach mit hineingenommen. Der Weg dieser Frau hat erst angefangen. Aber es ist mir ein Beispiel dafür, was Großzügigkeit bewirken und verändern kann. Sie war ein Türöffner für die 14-Jährige, die Jesus noch nicht kannte. Und sie ist jetzt wieder ein Türöffner. Großzügigkeit erleben die Menschen, die zum Alpha-Kurs kommen. Und das bewegt sie als allererstes, dass sie sehen, mit welcher Liebe Tische gedeckt sind und Essen gekocht sind, nur für sie. Großzügigkeit öffnet die Herzen. Lass es uns tun, freiwillig, als Echo der Liebe, die in uns gegossen ist. Schaffe ich das immer? Nein. Aber wir haben einen Gott, der sagt, wenn du mir dein Herz hinhältst, dann will ich dich verändern. Dann will ich dich weiten an den Stellen, wo du eng bist. Was kann dein persönlicher Schritt sein? Vielleicht ist es der zu sagen, Herr, hier bin ich. Mir ist bewusst, dass ich Großzügigkeit nicht von mir aus leben kann, aber ich will es. Dann ist es eine Entscheidung. Veränderung beginnt oft auch mit einer Entscheidung, dass ich sage, ja, du darfst. Vielleicht ist dein Schritt aber auch der, zu sagen, hier sind meine Prägungen, meine Erfahrungen, die es mir schwer machen, Großzügigkeit zu leben. Heile und verändere, was nötig ist. Vielleicht ist es heute dein Schritt, diese Angst loszulassen, zu kurz zu kommen. Dass du neu spüren kannst, dass dieser Versorger Gott für dich da ist. Dann ist dein Gebet, öffne mir die Augen für den Reichtum, den ich in dir schon habe. Vielleicht möchte Gott dich anticken und sagen, du bist ganz schön gebunden an deinen Besitz. Dann kann dein Gebet sein, Herr, mache mich frei, dass ich teilen kann und großzügig leben kann. Oder ganz einfach, Herr, hilf mir doch, konkrete Schritte zu gehen, Großzügigkeit zu leben in meiner Nachbarschaft, bei meinen Kollegen im Studium, in der Schule, in der Familie und auch im Zusammenleben untereinander. Da kommt Barmherzigkeit wieder mit rein. Lasst uns großzügig Barmherzigkeit leben. Auch wenn Großzügigkeit nicht berechnet sein soll, bleibt sie nicht ohne Lohn. Gott wünscht, dass du diesen Schritt gehst. Zahlen spielen keine Rolle. Er guckt immer nur auf dein Herz. Um es noch einmal mit Paulus zu sagen, im Korintherbrief im 8. Kapitel sagt er, Gott kommt es dabei nicht auf die Höhe der Gabe an, sondern auf unsere Bereitwilligkeit. Er freut sich über das, was jeder geben kann und verlangt nichts von uns, was wir nicht haben. Und dann wird er aus allem, was wir geben, etwas Großartiges machen. Also, lasst uns großzügig leben. Amen.